Wir befinden uns mitten in meiner Predigtreihe über die Frucht des Geistes. Bei der Frucht des Geistes geht es darum, dass wir als Nachfolger Jesu letztlich Himmelsbürger sind. Himmelsbürger, die als seine Botschafter auf der Erde wirken. Wir sind Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Und als solche sollen wir uns auch dementsprechend verhalten. Als Nachfolger Christi, als Himmelsbürger, ist es unsere wichtigste Aufgabe, mit ihm verbunden zu bleiben. Nicht umsonst hat Jesus in Johannes 15, Vers 5 gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nur wenn wir mit ihm verbunden bleiben und ein Leben am Weinstock führen, werden wir Frucht bringen. Viel Frucht. Und diese Frucht, die Frucht des Geistes, entwickelt sich, wenn Christen mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Und sie soll eine ungläubige Welt anziehen. Und das gelingt uns, indem wir diese Frucht in unseren Beziehungen untereinander und in unseren gemeinsamen Gottesdiensten reifen lassen. Heute konzentrieren wir uns auf die Güte als einen Aspekt der Frucht des Geistes. Aber vorher lese ich zur Erinnerung noch einmal Paulus' Worte aus Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Letzte Woche haben wir uns mit der Freundlichkeit als Aspekt der Frucht des Geistes beschäftigt. Und bei der Gelegenheit haben wir festgestellt, dass Freundlichkeit in der Bibel häufig auch mit Güte übersetzt wird. Und somit haben wir heute zwei Möglichkeiten. Entweder ich verweise darauf, dass Freundlichkeit auch Güte bedeutet und halte meine Predigt von letzter Woche einfach nochmal. Das wäre vielleicht auch gar nicht so dumm, manchmal muss man Sachen auch zweimal hören. Oder ich verweise darauf, dass ihr euch die Predigt von letzter Woche auch im Internet nochmal anhören könnt und konzentriere mich heute mehr auf die zweite Bedeutung des biblischen Wortes für Güte. Jetzt würde ich gern fragen, was ich machen soll, aber nein, ihr könnt euch sicher vorstellen, für was ich mich entschieden habe. Ne? Also hört euch die Predigt von letzter Woche gern nochmal online an, aber ich konzentriere mich heute mehr auf die zweite Bedeutung dieses Wortes für Güte. Kennt ihr jemanden in eurem Umfeld, der seinen Glauben so richtig unverfälscht auslebt? Oft wirken solche Leute wie Besserwisser. Aber eigentlich hat man doch irgendwie auch Respekt vor ihnen, weil sie für das Gute einstehen und keine faulen Kompromisse schließen. Was hat das mit Güte zu tun? Bei Güte denken wir in der Regel an Menschen, die hilfsbereit und spendabel sind. Gütig eben. Und da könnte man jetzt berechtigterweise fragen, worin denn da überhaupt der Unterschied zur Freundlichkeit besteht. Und ehrlich gesagt, ist es da auch schwierig, einen Unterschied zu finden. Das liegt vielleicht daran, dass das deutsche Wort Güte an dieser Stelle vielleicht gar nicht so ganz passend ist. Beziehungsweise in unserem Sprachgebrauch einfach ein Stück weit auch anders benutzt wird. Das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, lautet agathosyne. Müsst ihr nicht auswendig lernen, aber so heißt das. Und agathosyne sollte besser mit Gutheit oder Rechtschaffenheit übersetzt werden. Es geht darum, das Gute zu tun und für das Gute einzustehen. Während Freundlichkeit einen milden und anziehenden Charakter beschreibt, ist bei Rechtschaffenheit das moralische Urteilsvermögen eines Christen gefragt. Was Paulus hier meint, hat also weniger mit der gutmütigen Oma zu tun, an die wir bei Güte vielleicht schnell denken. Er beschreibt hier eine Haltung, die kompromisslos nach den Maßstäben Gottes fragt und dem Bösen im eigenen Leben und im Leben anderer mit letzter Konsequenz widersteht. Den Unterschied können wir gut erkennen, wenn wir uns Matthäus 21, Vers 12 und 13 ansehen. Dort wird uns Folgendes beschrieben. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Habt ihr sicher schon mal gehört, den Abschnitt. Würden wir das, was Jesus hier gemacht hat, als gütig bezeichnen? Würden wir es freundlich nennen? Nee, wohl eher nicht, ne? Aber das, was er getan hat, war rechtschaffen, weil er sich an Gottes Wort gehalten und sich konsequent für das Gute eingesetzt hat. Aber was bedeutet das für uns? Für uns bedeutet das, dass wir keine faulen Kompromisse schließen sollen. Und zwar keine faulen Kompromisse mit der Wahrheit. Jesus zeigte seine Rechtschaffenheit, indem er den Flohmarkt aus dem Tempel rausgeschmissen hat, weil es einfach nicht richtig war, dass das Haus Gottes in ein Einkaufszentrum verwandelt wurde und dass arme Menschen dort ausgenommen wurden. Rechtschaffenheit bedeutet, das Gute zu tun. Und was ist das Gute? Nun, für uns steht in der Bibel, was richtig und gut ist. Wenn es um die Bibel geht, müssen wir hart bleiben und dürfen uns auf keine Kompromisse einlassen. Und da ist es dann völlig egal, was andere meinen, was richtig oder was falsch wäre. Denn letztlich geht es nur um Gottes Maßstab. Gottes Maßstab, den er uns eben in der Bibel gegeben hat. Und wenn die Kultur um uns herum oder unsere Freunde oder sogar die Kirchen sagen, etwas wäre in Ordnung, obwohl es der Bibel widerspricht, dann dürfen wir damit keine Kompromisse schließen, sondern wir sollen rechtschaffen bei der Wahrheit bleiben. Ebenso sollen wir natürlich auch keine Kompromisse mit unserer eigenen Sünde schließen. Wie oft tun oder sagen wir doch immer wieder die gleichen falschen Dinge. So geht es mir jedenfalls. Und ich denke, bei euch wird es vielleicht nicht großartig anders sein. Die Versuchung der Sünde nachzugeben ist groß. Und viel zu schnell fallen wir dann darauf herein. Und wer seine Sünden mit der Begründung entschuldigt, dass ja jeder irgendwo seine Lieblingssünde hat, der duldet dann Schlechtes in seinem Leben, schließt Kompromisse mit der Sünde und lebt demnach dann kein rechtschaffenes Leben mehr. Aber gerade deshalb ist es schön und wichtig, dass Rechtschaffenheit zur Frucht des Geistes mit dazugehört. Warum? Weil wir so sein sollen. Nein. Denn das bedeutet, dass du als Christ, der den Geist Gottes hat, eine wunderbare Hilfe hast. Der Heilige Geist ist in dir und hilft dir, deine Sünden loszuwerden. Er möchte seine Frucht in dir wachsen lassen und dir helfen. Er möchte dir helfen, Rechtschaffenheit in deinem Leben zu entwickeln. Das ist ja das Schöne bei der Frucht des Geistes. Es ist nichts, was wir alleine machen müssen, sondern wir haben Hilfe. Deshalb gib den Kampf gegen deine Sünde nicht auf. Du hast mächtige Unterstützung auf deiner Seite. Aber genauso wie wir in Bezug auf unsere eigene Sünde rechtschaffen sein sollen, sollen wir auch keine Kompromisse mit den Sünden anderer schließen. Versteht mich jetzt bitte, bitte, bitte nicht falsch. Wir sind nicht dazu aufgerufen, die Moralapostel unserer Zeit zu sein und unseren Mitmenschen ständig ihre Sünden vorzuhalten und sie zu verurteilen. Aber wir Christen, wir sollen untereinander ehrlich und offen ansprechen, wenn es Sünde im Leben gibt. Wir sollen uns gegenseitig darauf hinweisen und uns gegenseitig dabei helfen, die Sünde zu bekämpfen. Allerdings dürfen wir dabei keinesfalls vergessen, dass die Frucht des Geistes mehr ist als nur Rechtschaffenheit. Liebe, Freude, Friede, Geduld und Freundlichkeit gehören mit dazu. Und deshalb muss das alles in Liebe passieren. Bloß nicht falsch verstehen. Aber ich möchte mich in meiner Predigtreihe ja nicht in erster Linie damit beschäftigen, wie diese Charaktereigenschaften aussehen, auch wenn wir das natürlich immer wieder zwischendurch behandeln. Mir geht es darum, wie wir diese Aspekte der Frucht des Geistes in unserem Umgang untereinander und in unserem gemeinsamen Gottesdienst reifen lassen können. Wie also kann Güte in unserem Umgang miteinander aussehen? Wie können wir Rechtschaffenheit in unseren Beziehungen ausleben? Nun, Rechtschaffenheit bedeutet zunächst einmal Recht, also richtig zu leben. In christlichem Sinne bedeutet es letztlich so zu leben, wie es Gott gefällt. Und wie sieht's aus? Wie sieht das aus, was Gott gefällt? Jetzt könnte man natürlich einfach erstmal sagen, dass man einfach nicht das tun soll, was wir in Galater 5, Vers 19 bis 21 lesen. Da schreibt Paulus nämlich, Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ganz im Ernst, das alles nicht zu machen, ist ja schon mal ganz gut, ne? Also lest euch das gerne nochmal durch und merkt euch, so sollt ihr nicht sein. Aber das alleine wäre kein rechtschaffenes Leben. Das wäre vielleicht ein gut aussehendes Leben. Ein Leben, das sich an Gebote und Gesetze hält. Aber das alleine ist noch nicht, wie unser Leben sein soll. Übrigens, vorhin habe ich Jürgen die 10 Gebote lesen lassen. Auch sich einfach nur an die 10 Gebote zu halten, wäre kein rechtschaffenes Leben. Ich will es euch gleich erklären. Das wäre kein rechtschaffenes Leben. Das wäre vielleicht ein gut aussehendes Leben. Es ist gut, wenn ihr es macht. Aber das alleine ist nicht rechtschaffen. Seht euch mal 3. Mose 19, Vers 9 und 10 an. Dort ließ Gott seinem Volk Folgendes ausrichten. Er ließ sagen, wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden. Auch nicht Nachlese halten. Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und Fremdling sollst du es lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das war eine Anweisung Gottes, die sich natürlich erstmal gezielt an Bauern richtete. Bauern sollten ihr Feld zwar abernten, aber wenn sie fertig waren, sollten sie nicht nochmal drüber gehen und nochmal gründlich nachsehen, ob sie nicht vielleicht irgendwo noch was vergessen hätten. Und gleichzeitig sollten sie auch nicht alles bis in die letzte Ecke hinein abernten, sondern an den Rändern ein bisschen was stehen lassen. Warum sollten sie das tun? Damit sich dort arme Leute, die nichts zu essen haben, bedienen und versorgen können. Das ist doch ein schönes Gesetz, oder? Ich finde es bei Gesetzen immer schön, wenn man direkt noch die Erklärung dabei hat, warum das so ist. Und bei dem hier, finde ich, kann man das ziemlich gut einsehen. Und es war gut und wichtig, wenn sich die Bauern daran gehalten haben. Ein Bauer, der so etwas getan hat, um den Armen zu helfen, war doch wirklich rechtschaffen, oder? Nein. Ein Bauer, der sich daran gehalten hat, der war einfach nur gehorsam. Mehr nicht. Stattdessen gibt uns die Bibel ein schönes Beispiel dafür, wie Rechtschaffenheit aussieht. Und dazu könnt ihr schon mal, falls ihr eine Bibel mit habt, das Buch Ruth aufschlagen. In Ruth 2 lesen wir, wie die notleidende Ruth von diesem Gesetz aus 3. Mose 19 profitierte. Sie tat genau das, was armen Menschen durch dieses Gesetz ermöglicht wurde. Sie lief hinter diesen Erntearbeitern her und sammelte auf, was die übersehen hatten. Und der Besitzer des Ackers, ein Mann namens Boas, ließ sie gewähren. Also, er war gehorsam. Er tat, was das Gesetz sagte. Aber dann lesen wir in Ruth 2, in den Versen 15 und 16, und als sie, also Ruth, sich aufmachte zu lesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, lasst sie auch zwischen den Gaben lesen und beschämt sie nicht. Auch zieht etwas für sie aus den Gaben heraus und lasst es liegen, dass sie es auflese und niemand schelte sie darum. Seht ihr, was Boas hier gemacht hat? Er hat eine hilfsbedürftige Person gesehen, und hat sich nicht damit zufrieden gegeben, das Gesetz einzuhalten. Stattdessen ging er über das Gesetz hinaus und sorgte dafür, dass auch wirklich genügend Getreide für sie übrig blieb. So nach dem Motto, oh Mann, meine Erntemitarbeiter sind viel zu gut, die lassen ja gar nicht genug stehen. Dann sollen die mal schön noch was runterschmeißen, damit ich was aufsammeln kann. Er hat die Not gesehen und ihm war klar, einfach nur ans Gesetz zu halten, ist zu wenig. Hier muss mehr gemacht werden. Ein rechtschaffenes Leben ist ein Leben, das über das reine Einhalten von Geboten hinausgeht und stattdessen den Geist oder den Sinn des Gesetzes im eigenen Leben umsetzt. Es ist ein Leben, das sich nicht damit zufrieden gibt, nichts Falsches zu machen, sondern stattdessen tut, was richtig ist. Ein rechtschaffenes Leben ist letztlich ein Leben, in dem eben die Frucht des Geistes sichtbar wird. Ein Leben, in dem wir lieben, ohne dass es der andere verdient hat. Ein Leben, in dem wir, wie ich es gesagt hatte, zornfern sind. Nicht nur geduldig, sondern zornfern. Auch wenn der andere immer und immer wieder dieselben Fehler macht. und ein Leben, in dem wir dem anderen mit wahrer Freundlichkeit begegnen, auch wenn er uns nichts dafür zurückgeben kann. Das ist ein rechtschaffenes Leben, ein Leben voller Güte. Denkt an das, was Jesus in Matthäus 5, Vers 38 bis 42 gesagt hat, nämlich: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. So soll unser Leben sein. Nicht nur die Gesetze einhalten, sondern den Sinn hinter den Gesetzen erkennen und mehr tun, als wir sollen. So sollen wir miteinander umgehen. Denn als Christen haben wir den klaren Auftrag, das zu tun, was richtig ist. Auch dann, wenn es eben über den reinen Wortlaut des Gesetzes hinausgeht. Wir sollen nicht nur so gut sein, wie es das Gesetz von uns verlangt. Wir sollen besser sein. Wahrhaft rechtschaffen eben. Aber das ist noch nicht alles. Ich glaube, in dem Wort rechtschaffen steckt nicht nur drin, dass wir rechtschaffen leben sollen. Stattdessen bedeutet ein rechtschaffenes Leben auch, dass wir Recht schaffen sollen. In rechtschaffen steht drin, dass wir Recht schaffen sollen. Warum glaube ich, dass das zur Rechtschaffenheit dazugehört? Ganz einfach, weil Gott auch so handelt. Gott setzt sich für uns ein und schafft uns Recht. Seht euch mal Lukas 18, Vers 1 bis 8 an. Da lesen wir: Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt. Die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte erst bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen, in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? In erster Linie geht es in diesem Gleichnis natürlich darum, dass wir es lernen sollen, alle Zeit zu beten und dabei nicht nachzulassen. Und es ist wichtig, dass wir das lernen. Aber wir sehen hier auch, dass Gott uns Recht schaffen wird. Und zwar noch viel mehr, als es dieser ungerechte Richter in dem Gleichnis getan hat. Wir sollen also Recht schaffen. Aber wie machen wir das? Ich denke, in unserem Umgang untereinander bedeutet das in erster Linie, dass wir uns füreinander einsetzen und uns unterstützen sollen. Ganz egal, worum es auch gehen mag. Wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen. Eure Probleme sind auch meine Probleme und meine Probleme sind auch eure Probleme. Einer für alle und alle für einen. Denkt nochmal an Hebräer 10, Vers 24 und 25. Letzte Woche habe ich diese Verse vorgelesen und da habe ich darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen und uns auch ermahnen, unsere Gemeindeveranstaltungen zu besuchen. Und das ist und bleibt wichtig. Aber hört nochmal auf Hebräer 10, Vers 24 und 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Heute sehen wir in diesen Versen, dass wir uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken anreizen sollen. Das bedeutet, dass wir uns dabei helfen sollen, das Richtige zu tun. Wir sollen Recht schaffen, indem wir uns gegenseitig helfen, rechtschaffen zu sein. Wir sollen uns füreinander einsetzen, uns unterstützen und uns fördern. Denn letztlich soll es so sein, wie Paulus es in Titus 3, Vers 8 schreibt, nämlich: Das ist gewisslich wahr, und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Wir sollen uns gegenseitig helfen. Wir sollen uns gegenseitig helfen, Gutes zu tun. Denn das ist gut und nützt den Menschen. Und eine kleine Ergänzung von meiner Seite aus, das ist nicht nur gut und nützt den Menschen, sondern es beeindruckt außenstehende Menschen auch, wenn wir eine solche Rechtschaffenheit in unserem zwischenmenschlichen Umgang zeigen. Im gütigen Umgang untereinander sollen wir also rechtschaffen sein und Recht schaffen. Aber wie sieht es mit Güte im gemeinsamen Gottesdienst aus? Wie können wir im Gottesdienst rechtschaffen sein? Wenn wir in unseren Gottesdiensten rechtschaffen sein wollen, dann hat das in erster Linie etwas mit Vorbereitung zu tun. Denn so richtig Gott dienen und die Zeit mit ihm genießen, können wir nur dann, wenn wir selbst rechtschaffen sind. Das bedeutet zunächst einmal, dass wir unser eigenes Leben in Ordnung bringen sollen. Was uns von Gott trennt, müssen wir aus dem Weg räumen. Das ist so ungefähr das, was Paulus in Römer 12, Vers 1 bis 2 meint, wenn er schreibt: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen das Böse in unserem Leben loswerden und das Gute tun, denn nur dann ist es ein vernünftiger Gottesdienst, sagt Paulus. Wir müssen uns ansehen, wie unser Leben aussieht und es dann von Jesus reinigen lassen. Eben ganz so, wie wir es von David in Psalm 51, Vers 3 bis 5 lesen können, wo er betet: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Das ist eine gute Vorbereitung auf den Gottesdienst. Aber das ist letztlich noch nicht alles. In Matthäus 5, Vers 23 und 24 sagt Jesus: Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Wenn es darum geht, dass wir im Gottesdienst rechtschaffen sein sollen, dann bedeutet das auch, dass wir zwischenmenschliche Konflikte aus dem Weg räumen und uns gegenseitig vergeben. Wahrscheinlich müsste ich euch jetzt eigentlich alle erst nochmal nach Hause schicken. Zumindest dann, wenn ihr Glaubensgeschwister habt, mit denen ihr irgendwelche Probleme habt. Denn wenn es irgendjemanden gibt, der etwas gegen dich hat, dann ist es deine Aufgabe, das aus dem Weg zu räumen. Und zwar idealerweise noch bevor du zum Gottesdienst kommst. Allerdings ist unser Gottesdienst jetzt schon fast vorbei. Deshalb wäre es mir ehrlich gesagt lieber, ihr bleibt gerade noch einen Moment hier, bis ich fertig bin. Aber die Aufgabe bleibt bestehen. Bringt in Ordnung, was zwischen euch und Gott steht und was zwischen euch und euren Geschwistern steht. Denn Rechtschaffenheit ist für unseren Gottesdienst wichtig. Aber auch im Gottesdienst geht es nicht nur darum, rechtschaffen zu sein. Es geht auch hier darum, Recht zu schaffen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ich damit meine. Nun, ich könnte in dem Zusammenhang jetzt gut etwas über Gemeindezucht sagen, aber das will ich nicht. Nicht, weil es nicht wichtig wäre, sondern weil die Schritte davor noch viel, viel wichtiger sind. Und diese wichtigen Schritte davor finden wir in Matthäus 18, Vers 15 bis 18. Jesus sagt dort: Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wir haben vorhin bereits gesehen, dass Jesu Rechtschaffenheit auch darin bestand, Menschen auf ihre Fehler hinzuweisen. Wir sollen keine faulen Kompromisse mit der Sünde schließen. Und wenn es darum geht, Recht zu schaffen, dann gehört es auch dazu, dass wir unseren Glaubensgeschwistern helfen, keine faulen Kompromisse mit der Sünde zu schließen. An der Stelle muss ich jetzt dazu sagen, dass ich ganz bewusst erst darauf hingewiesen habe, dass wir rechtschaffen sein sollen. Denn rechtschaffen zu sein ist der erste Schritt. Recht zu schaffen ist der zweite Schritt. Ich wünsche mir, dass wir uns alle erst um unsere eigenen Fehler kümmern, bevor wir uns den Fehlern anderer zuwenden. Nichtsdestotrotz ist es aber wichtig, anderen zu zeigen, was sie falsch machen. Nicht, um sie fertig zu machen und auch nicht, um sie aus der Gemeinde auszuschließen, sondern um ihnen zu helfen. Denn wie gesagt, mir geht es nicht um Gemeindezucht, mir geht es um die Schritte davor. Mir geht es in diesem Abschnitt nicht um Vers 17, mir geht es um die Verse 15 und 16. Und was hat Jesus dann nochmal gesagt? Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm alleine. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit die Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hier beschreibt Jesus uns den Weg, wie wir es hinbekommen können, Recht zu schaffen und unseren Geschwistern zu helfen, rechtschaffen zu werden. Wir haben vorhin bereits gesehen, dass wir aufeinander angewiesen sind. Wir haben gesehen, dass wir einander zu guten Werken anreizen sollen. Und genauso sollen wir uns auch gegenseitig dazu anreizen, die Fehler in unserem Leben loszuwerden. Nicht um zu verurteilen, sondern um zu unterstützen. Ich denke, ihr wisst alle, dass es schwer ist, rechtschaffen zu sein. Daher lasst uns froh sein, dass wir uns dabei gegenseitig unterstützen können. Lasst uns froh sein, dass wir uns haben. Und lasst uns froh sein, dass Rechtschaffenheit eine Frucht des Geistes ist. Und er uns dabei helfen möchte, sie in unserem Leben, in unserem Umgang miteinander und in unserem Gottesdienst zu entwickeln. Und wenn wir uns auf diese Art in Liebe unterstützen, dann werden wir damit auffallen. Denn die Welt um uns herum kennt das nicht. Lasst uns anders sein. Lasst uns untereinander rechtschaffen sein und Recht schaffen. Bei Güte und Rechtschaffenheit geht es darum, für das Gute zu kämpfen. Und deshalb möchte ich euch heute gerne zwei Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, wo bist du manchmal ein eher nachlässiger Christ und schließt Kompromisse, wo du es nicht solltest? Und zweitens, wo könntest du mehr für das Gute eintreten? Als Himmelsbürger soll man uns an unserer Liebe erkennen. Freude soll aus uns heraussprudeln. Wahrhafter und vollkommener Friede soll in uns herrschen. Unsere Geduld soll sich in echter Zornesferne niederschlagen. Unsere Freundlichkeit soll ohne Erwartung anderen dienen. Und unsere Güte soll durch wahre Rechtschaffenheit zum Ausdruck kommen. Denn in 1. Petrus 2, Vers 12 lesen wir, führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Amen.